ARD Sounds.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine und auch zum Krieg im Nahen Osten. Ich bin Stefan Niemann.
Und ich bin Kai Küstner. Heute ist Freitag, der 27. März und wir zeichnen diesen Podcast um 11.30 Uhr auf.
Martialisch droht Donald Trump den Mullahs. Wenn das iranische Regime sich seinem Friedensdeal verweigere, sei er bereit, die Hölle zu entfesseln. Der US-Präsident bleibt also auf dem Kriegspfad und verlegt tausende Soldaten in den Persischen Golf. Seine einzige Exit-Strategie scheint die Hoffnung zu sein, dass die Machthaber in Teheran sich der militärischen Übermacht beugen und kapitulieren. Doch die machen mir nicht den Eindruck, als würden sie ihre Gegenangriffe auf Israel und auf etliche Staaten der Golfregion bald einstellen. Der Iran fordert, die USA sollten all ihre Militärstützpunkte im Nahen Osten schließen und Reparationen zahlen für ihre Angriffe.
Trump steht also gewaltig unter Druck, daran gibt es keinen Zweifel. Und er versucht, so jedenfalls mein Eindruck, sich in alle Richtungen irgendwie Beinfreiheit zu verschaffen, indem er von erfolgreichen Verhandlungen mit dem Iran spricht und, du hast es gesagt, Stefan, parallel eine Drohkulisse mit der Verlegung von Bodentruppen in die Region aufbaut. Trump soll jedenfalls, hört man aus Washington, seine Berater gedrängt haben, möglichst rasch irgendwie einen Ausweg zu finden.
Ja, und das dürfte vor allem innenpolitische Gründe haben, Kai. Der Präsident weiß, seine Anhänger und übrigens auch der Rest der US-Bevölkerung lehnen den Krieg im Nahen Osten mehrheitlich ab. Die Kongresswahlen im Herbst könnten also zum Desaster für die Republikaner werden. Und dann ist da ja auch noch der Krieg in der Ukraine, den Trump rasch zu beenden versprochen hatte. Wir haben hier beide Kriege im Blick, jeden für sich. Inzwischen habe ich aber verstärkt das Gefühl, dass sie zu einem großen Konflikt verschmelzen, dem Kampf zwischen demokratiefeindlichen, autokratischen oder gar totalitären Regimen und dem sogenannten Westen.
Wobei natürlich im Weißen Haus ein Präsident sitzt, der selbst ja autoritären Zügen nicht völlig abgeneigt ist.
Also auffällig finde ich gerade etwas anderes. Nach der Allianz- und Waffenbrüderschaft zwischen Russlands Machthaber Putin und Nordkoreas Diktator Kim, über die wir hier ja auch oft berichtet haben, sehen wir nun, dass eine andere Achse immer noch quicklebendig ist, nämlich die zwischen Teheran und Moskau. Russland und Iran sind ja beide seit langem von Sanktionen des Westens betroffen und helfen sich gegenseitig, diese zu umgehen. Dafür braucht es keine verschlungenen Wege, wie ein Blick auf die Landkarte zeigt. Das Kaspische Meer ist eine komfortable Verbindung zwischen dem Iran im Süden und Russland im Norden. Auch für Waffen, wie sich in diesen Tagen rausstellt, Kai.
Ja, dieses Binnengewässer ist offenbar eine der Hauptversorgungsrouten Russlands für den Iran. Nur noch mal zur Orientierung, wo du gerade von der Landkarte sprachst. Wenn man mit dem Flugzeug von Europa aus Richtung Südasien, also Richtung Pakistan, Afghanistan oder auch Indien fliegt, dann ist dieses Kaspische Meer das zweite, das man passiert nach dem Schwarzen Meer. Und dass dieses Gewässer eine Versorgungsroute darstellt, ist kein Wunder. Der Iran grenzt nämlich direkt ans Kaspische Meer. Auf der gegenüberliegenden Seite, 600 Kilometer entfernt ungefähr, befinden sich dagegen russische Häfen. Und so werden hier eben seit langem erst aus dem Iran in Richtung Russland, nun verstärkt umgekehrt, Waffen, Drohnen, aber auch Nahrungsmittel und Medizin zum Beispiel ausgetauscht. Nun berichten das Wall Street Journal und die Times of Israel, dass die israelischen Militärs vergangene Woche Luftschläge gegen iranische Schiffe im Hafen Bandar Azali durchgeführt hätten, was auf den Iran natürlich zielte, aber auch Russland traf, um dessen Hilfe für den Iran weiter zu erschweren, was aber offenbar nicht dazu geführt hat, dass der Nachschub völlig versiegt. Laut Financial Times sind weitere Waffen, sind Drohnen und Güter auf dem Weg in den Iran. Dass die Netanjahu-Regierung und auch das israelische Militär sich ein bisschen zurückhalten mit Aussagen zu dieser Militäraktion, zu diesen Luftschlägen, dürfte daran liegen, dass es sich Israel nicht zu sehr mit Russland verderben möchte. Die Ukraine, das wissen wir, wird ja zum Beispiel nur mit Hilfsgütern versiegt, nicht mit Waffen aus Israel. obwohl Russland sehr offen Israels Vorgehen in Gaza immer und immer wieder kritisierte, obwohl es näher und näher an die Seite von Israels Gegnern herangerückt war in den letzten Jahren. Jedenfalls haben wir jetzt hier mit diesem Kaspischen Meer noch einen Hinweis darauf, wie Russland dem verbündeten Iran in diesem Krieg hilft, ohne dass Trump bislang auf die Idee gekommen wäre, davon im geringsten berührt oder verärgert zu sein.
Und die Europäer, die sind ja genau wie der ukrainische Präsident Zelensky sehr bemüht, die USA immer wieder darauf hinzuweisen und damit klarzustellen, dass Russland eher kein künftiger Handelspartner sein kann, sondern eher ein Gegner ist.
Ja, aber ob hier der stete verbale Tropfen den US-Stein wirklich höhlt, das müssen wir sehen. Aber es war gewiss eines der Ziele auch beim G7-Außenministertreffen, an dem auch der US-Vertreter Marco Rubio ja teilnahm, die USA nochmal sozusagen mit der Nase darauf zu stoßen, dass Russland dem Iran eben hilft. Und es schon deshalb widersinnig sein muss, Moskau mit Sanktionserleichterungen zu belohnen. Die EU-Außenbeauftragte Kaya Kallas jedenfalls betonte schon vor Beginn des Treffens:
Wir sehen, dass Russland Iran mit Geheimdienstinformationen versorgt, um Amerikaner zu töten. Und Russland hilft Iran auch mit Drohnen.
Ob dieser sachdienliche Hinweis fruchtet, da gibt's erhebliche Zweifel. Trumps Samthandschuhansatz gegenüber Putin wird sich wohl kaum schnell ändern. Aber wenn wir immer wieder über eine Verflechtung, eine Verknüpfung der beiden Kriege reden, dem in Nahost und dem gegen die Ukraine, dann wird das in der EU natürlich genauso gesehen. Der hohe Ölpreis gebe Russland die Möglichkeit, seinen Krieg weiter zu finanzieren, hat Kaya Kallas jetzt nochmal betont.
Dazu gleich mehr, Kai. In unserem heutigen Schwerpunkt wollen wir später auf die Friedensbewegung und die Kirche schauen. Wie geht es eigentlich den Pazifisten und Aufrüstungsgegnern, all denen, die Frieden ohne Waffen schaffen wollen? Und wie realistisch ist das überhaupt? Ich habe darüber mit dem Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland gesprochen. Friedrich Kramer ist auch Friedensbeauftragter der EKD. Seinen Blick auf deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine, auf Russlands Machthaber Putin und auf die Chancen für einen Frieden in Europa hören wir also später. Zuvor das Wichtigste im Überblick in der aktuellen Lage. Und auch wenn wir sehen, die beiden Kriege lassen sich gar nicht mehr trennen, beginnen wir heute in der Ukraine.
Da gibt es eine sehr bedeutungsschwere Entwicklung, eine, über die es bereits vor einigen Wochen Vermutungen und Gerüchte gab, die sich aber nun als wahrheitsgemäß herausschälen. Und zwar verhandeln die Ukraine und die USA ja seit geraumer Zeit über Sicherheitsgarantien nach einem möglichen Waffenstillstand. Und nun stellt sich also heraus, in der Tat verlangt das Trump-Verhandlungsteam von der Ukraine, dass diese den gesamten Donbass aufgibt. Erst dann wird es Sicherheitszusagen der USA geben. Publik gemacht hat das der ukrainische Präsident Zelensky im Interview mit den Kollegen von Reuters.
Die Amerikaner sind bereit, die Sicherheitsgarantien in dem Moment auf hoher Ebene abzusegnen, wenn die Ukraine bereit ist, sich aus dem Donbass zurückzuziehen.
So also Zelensky wörtlich. Aus Sicht des ukrainischen Präsidenten ist klar, dass die russische Seite in ihren Gesprächen mit den USA genau das zu erreichen sucht, dass die Ukraine Donetsk kampflos aufgibt. In Moskau übrigens ist man über diesen Bericht hoch erfreut. Verhandlungsführer Kirill Dmitriev erklärte, endlich habe Zelensky verstanden, dass die USA nur unter der Bedingung der Donbass-Aufgabe zu Sicherheitsgarantien bereit seien. Am anderen Ende muss man sagen, der Zufriedenheitsskala, die Europäer, die EU-Außenbeauftragte Kaya Kallas sagte sehr deutlich, dass dies der falsche Ansatz sei.
Das ist natürlich genau das Drehbuch, nach dem Russland verhandelt. Etwas zu fordern, das ihnen nie gehört hat. Daher warnen wir auch davor, in diese Falle zu laufen.
Nur zwei ganz kurze Anmerkungen noch von mir dazu, Stefan. Wir hatten schon sehr oft analysiert, dass die Ukraine dieser Forderung aus verschiedenen Gründen nicht zustimmen kann. Zum einen, weil sie damit ihre Verteidigungslinien aufgibt und die Gefahr eines späteren russischen Angriffs ungleich größer wird. Und zum anderen habe ich, hast du sicher auch noch, unsere Kollegin Rebecca Barth im Ohr, mit der wir ja in deren Wohnung in Kiew sehr ausführlich über die Russifizierung in den besetzten Gebieten sprachen. Wer sich das nochmal anhören mag, der kann nur schwer leichtfertig sagen, setzen wir noch ein paar hunderttausend Ukrainer diesem Martyrium der russischen Besatzung aus, denn das würde ja damit einhergehen. Gleichzeitig ist auch weiter klar, dass es Trump leichter fällt, Selenskyj unter Druck zu setzen als Russlands Machthaber Putin und es weiterhin keinerlei Anzeichen gibt, dass die USA den Druck auf Russland zu erhöhen gedenken.
Und Militärexperten halten es für so gut wie ausgeschlossen, dass es Russland in absehbarer Zeit gelingen könnte, sein Ziel, also die Eroberung von ganz Donetsk, auf dem Schlachtfeld zu erreichen. Jedenfalls nicht in diesem Jahr.
Ja, das liegt am sogenannten Fortress Belt, also dem befestigten Verteidigungsgürtel auf der Linie Kramatorsk-Sloviansk im Osten der Ukraine. Kein Zweifel, Russland erhöht hier den Druck, ist vermutlich bereits dabei, in einer Frühjahrs-Sommeroffensive weiteres Territorium zu erobern. Aber entscheidende Fortschritte machen die russischen Truppen derzeit nicht. Was übrigens auch daran liegt, dass die Ukraine eine recht erfolgreiche Gegenoffensive weiter südlich, also in der Region Dnipropetrovsk-Saporischschja, gestartet hatte. Mittlerweile gilt als bestätigt, dass Moskau Kräfte aus dem Donbass umgruppieren musste, um hier nicht weiter ins Hintertreffen zu geraten. Das dürfte also einer der Gründe sein, warum die Ukraine dieser Offensive Russlands bislang erfolgreich standhält im Osten.
Und ein Zusammenhang des Krieges in Nahost mit dem in der Ukraine ist ja sehr eindeutig, und zwar, dass der hohe Ölpreis Putin hilft, seinen teuren und ja ressourcenintensiven Krieg weiter zu finanzieren.
Ja, so hatte es ja auch Kaja Kallas, die EU-Außenbeauftragte, formuliert. Und das ist auch einer der Gründe, warum die New York Times schreibt, Moskau habe das Interesse an Verhandlungen verloren. Vor dem US-israelischen Angriff auf den Iran habe Putin aufgrund seiner desolaten Wirtschaftslage durchaus verhandlungsbereit gewirkt. Wobei, Stefan, ich glaube, ich kann da für uns beide sprechen, wir bezweifeln würden, dass Russlands Machthaber jemals ernsthaft verhandelt hat. Aber Fakt ist, dass die letzte Dreierverhandlungsrunde zum Beispiel vor dem 28. Februar, also vor dem Angriff in Nahost, stattfand. Nun hat Putin mit den wichtigsten russischen Oligarchen zusammengesessen und sie um die Stabilisierung der russischen Staatskasse gebeten, was ja eher nicht darauf hindeutet, dass er diesen Krieg bald zu beenden sucht. Die große Frage aber lautet, wie sehr hilft Trump mit diesem Krieg in Nahost Putin wirklich? Die Ukraine ist jedenfalls mittlerweile in der Lage, Russland an sehr empfindlichen Stellen zu treffen, auch aus eigener Kraft, mit Hilfe von Langstreckendrohnen und Raketen. Zeitweise schaffte sie es diese Woche, rund 40% der russischen Ölexportkapazitäten lahmzulegen. Und zwar, indem sie einen der größten Exporthäfen an der Ostsee, Primorsk, in Brand setzte. Primorsk, wohlgemerkt, liegt sehr dicht an der finnischen Grenze, umso weiter entfernt also von der Ukraine. Angriffe gab es auch in den Ölexporthäfen Ust-Luga, ebenfalls an der Ostsee gelegen, und in Novorossijsk im Schwarzen Meer. Und, das wissen wir auch, die Druzhba-Pipeline, über die ja der ukrainische Streit mit Ungarn entbrannt war, ist sowieso lahmgelegt. Das alles hilft, den Geldzufluss in die russische Kriegskasse empfindlich zu drosseln. Es gibt ja Berechnungen, dass Moskau seit Beginn des Iran-Kriegs täglich rund 510 Millionen Euro kassiert, deutlich mehr also als in den Wochen davor. Dem versucht die Ukraine mit diesen Sanktionen, in Anführungsstrichen, wie sie das nennt, entgegenzuwirken.
Kai, auch wenn der Winter vorbei ist, Russland setzt seinen Terror aus der Luft fort mit massiven Angriffen in den letzten Tagen.
Ja, innerhalb von 24 Stunden griff Russland die Ukraine diese Woche mit fast 1000 Drohnen sowie mit Raketen an, eine der verheerendsten Attacken seit längerem. Das ist genau das Szenario, vor dem Selenskyj ja seit längerem warnt, dass Putin vorhaben könnte, rund 1000 Drohnen täglich in Richtung Ukraine zu schicken, um die ukrainische Luftverteidigung zu überfordern. Natürlich stand, übrigens erfolgte der Angriff zum Teil auch am helllichten Tage, die Hauptstadt Kiew im Fokus, aber auch sehr weit im Westen, in Lviv, also der Stadt, in der wir beide ja unsere Ukraine-Reise im Februar begonnen hatten, gab es Einschläge in einem Wohnblock, aber auch in einer Kirche mitten in der zum UNESCO-Weltkulturerbe zählenden Altstadt. Militärisch gibt es keinerlei Erklärung oder Rechtfertigung für so etwas, jedenfalls fällt mir keine ein. außer der Botschaft, übrigens auch an den Westen, denn Lviv ist ja eine Autostunde nur von der NATO-Grenze entfernt. Eure Kultur ist für uns genau das Angriffsziel. Nun lautet die Schlüsselfrage, hat die Ukraine genug, um sich zu verteidigen weiter gegen solcherlei Angriffe? NATO-Generalsekretär Mark Rutte und Präsident Zelensky versuchen in den letzten Tagen gleichermaßen etwas abzuwiegeln. Die USA würden weiter liefern, jedenfalls das von den Europäern eingekaufte Material. Gleichzeitig ist aber auch klar, an Patriot-Abwehrraketen fehlt es ja der Ukraine durchaus und die Lage könnte sich noch weiter zuspitzen. Denn US-Medien zufolge hat das Pentagon der Ukraine mitgeteilt, dass Material in Nahost zum Schutz der US-Kräfte derzeit dringender gebraucht werde. Wenn sich das tatsächlich konkretisiert in Form von weniger Flugabwehrmunition zum Beispiel, dann wäre das eine weitere eher schlechte Nachricht für die Ukraine.
Zum Thema Verteidigung passt auch, dass im Bundestag diese Woche noch einmal das Thema Taurus aufkam. Für viele überraschend. In der Regierungsbefragung sah sich der Kanzler gezwungen, dazu Stellung zu nehmen.
Ja, nur zur Erinnerung, als Oppositionsführer hatte Friedrich Merz ja stets vehement von Rot-Gelb-Grün die Taurus-Lieferung gefordert, weil die Ukraine den weitreichenden, bunkerbrechenden Marschflugkörper dringend brauche. Seit Amtsantritt war Merz dann deutlich zurückhaltender auf einmal. Wir wollen das jetzt nicht mehr alles chronologisch durchgehen, aber es kam zum Teil aus Regierungskreisen immer neue Begründungen auf, warum man doch nicht liefert. Koalitionsstreit mit der SPD vermeiden, Ausbildung ukrainischer Kräfte dauere zu lange, dauere Monate. Nun aber hat der Kanzler eine für mich jedenfalls neue Begründung geliefert, auf Nachfrage des grünen Abgeordneten Robin Wagener, warum er das damals noch in der Opposition gefordert habe, aber heute nicht liefere, hat Merz geantwortet.
Ich habe das gesagt zu einem Zeitpunkt, wo ich angenommen habe, dass es in den Beständen der Bundeswehr genügend funktionsfähige Taurus-Marschflugkörper gibt, die wir auch an die Ukraine liefern können. Heute hat die Ukraine selbst Langstreckenwaffen in ihren Depots, die sie selbst gebaut hat, zum Teil mit unserer Hilfe, die wesentlich wirkungsvoller sind als die relativ kleine Zahl von Taurus-Marschflugkörpern, die wir hätten liefern können. Die Ukraine ist heute besser bewaffnet als je zuvor. Sie hat allerdings erhebliche Finanzierungsschwierigkeiten und deswegen lösen wir im Augenblick kein Problem mit zusätzlichen Waffen. Die Waffen sind da.
Nun wissen wir, dass die Bundeswehr an der Generalüberholung bzw. an einer Taurus-Neo-Variante arbeitet, aber dass nicht genügend Munition vorhanden sein soll, ist eine Erklärung, die ich so öffentlich noch nicht vernommen hatte. Und die Begründung, die Ukraine habe nun selber gleichwertige Waffen. Stefan, wir haben ja mit Militärexperten auch in der Ukraine geredet, die sagen, der Flamingo ist vielleicht besser als sein Ruf, aber im Grunde eine eher ja langsame Waffe, die vom Design her eher aus den 50er Jahren stamme. Also, dass die Ukraine den Taurus nicht gebrauchen kann, halte ich für abwegig, auch wenn wir natürlich immer dazu sagen müssen, dass auch ein Taurus keine Wunderwaffe ist und diesen Krieg entscheiden würde.
Ja, und Sie uns in der Ukraine gesagt haben, dass es generell keine Wunderwaffen gibt. Dann schwenken wir unseren Scheinwerfer noch einmal in Richtung Nahost, Kai, wo es in den letzten Tagen große Verwirrung darüber gab, wie intensiv zwischen den USA und dem Iran verhandelt wurde und ob überhaupt.
Ja, der US-Präsident Donald Trump bekräftigt ja immer wieder, es wird verhandelt und zwar sehr erfolgreich. So erfolgreich, dass er nun ein von ihm gesetztes Ultimatum erneut verschoben hat. Trump hatte ja gedroht, wenn der Iran die Straße von Hormuz nicht öffne, werde er die großen Ölanlagen Irans bombardieren. Diese Drohung will er nun, wenn überhaupt, dann erst ab dem 6. April, also ab Ostermontag, wahrmachen. Was wir mit ziemlicher Sicherheit sagen können, ist, dass indirekt, also über Bande, durchaus zwischen Amerika, dem großen Satan aus Irans Sicht, und dessen erheblich geschwächtem Regime kommuniziert wird. Pakistans Außenminister hat bestätigt, Botschaften der beiden Seiten jeweils weiterzuleiten. Dass man aber jetzt wirklich kurz vor einem Deal stünde, dafür gibt es Stand heute keine Anzeichen. Ein hochrangiges, direktes Treffen beider Seiten in Pakistan scheint indes nicht mehr völlig ausgeschlossen. Jedenfalls ist auch in der Bundesregierung davon die Rede. Auch wenn die iranische Führung einen US-15-Punkte-Plan abgelehnt und mit Forderungen gekontert haben soll, das hattest du ja in der Einleitung auch schon so gesagt, Stefan, Mit Forderungen also, die so ziemlich unannehmbar scheinen, also mit Entschädigungszahlungen für den Iran, der Garantie, dass das Land und seine militanten Verbündeten, Hisbollah etc. nicht angegriffen werden und so weiter. Also da ist sehr viel im Fluss derzeit und lass mich als jemand, der sehr viel in Pakistan unterwegs war, auch noch hinzufügen, dass dieses Land möglicherweise gerade eine Chance wittert, auf der Weltbühne eine Rolle zu spielen. Die Militärs in dem Land hatten Trump ja extrem geschmeichelt, ihn für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen, für seine Vermittlungen im Konflikt mit Indien, was man in Indien übrigens ganz anders sieht. Womöglich erhofft man sich in Islamabad, also in Pakistan, ein besseres Verhältnis zu Washington, wohingegen Trump Indien gerade eher in die andere Richtung treibt, kann man glaube ich so sagen, sowohl in die Arme der Europäischen Union als auch wiederum in die Arme Russlands, von dem es ja weiterhin Energielieferungen bezieht.
Also dann sind wir weiter im Unklaren darüber, wie es in Nahost weitergeht, richtig?
Ja, es scheint irgendwie weiterhin alles möglich. Wir hatten ja bereits über die Verlegung weiterer Kriegsschiffe sowie von tausenden Marines in die Region berichtet. Einige US-Medien wollen jetzt erfahren haben, dass Trump doch zum Einsatz von Bodentruppen tendiere, um dem Regime, wie es heißt, den finalen Schlag zu versetzen. Gleichzeitig ist das natürlich mit deutlich größeren Risiken verbunden als die Luftschläge bislang. Je nachdem auch, was genau das Ziel eines Einsatzes von Bodentruppen sein soll, gilt es, das angereicherte Uran im Iran sicherzustellen oder gilt es, iranisches Land etwa in der Meerenge von Hormuz so zu besetzen, dass die Wasserstraße wieder passierbar wird. Zunächst Stand heute ist das erstmal eine Drohkulisse, mit der Iran an den Verhandlungstisch gezwungen werden soll, aus meiner Sicht. Dass Trump aber auf der Suche nach der Ausgangstür ist, was nicht zwingend auch auf Israel so zutreffen muss, daran gibt es wenig Zweifel.
Und dann hat der US-Präsident auch flankiert von seinem Außenminister und nationalen Sicherheitsberater Marco Rubio erneut die NATO-Verbündeten ins Visier genommen und ihnen mangelnde Unterstützung in Nahost vorgeworfen. Warum eigentlich?
Na, die Klage lautet, er und die USA seien immer für Europa da gewesen. Nun aber ließen die Europäer ihn und die USA im Stich, wobei Trump natürlich stets unterschlägt, dass er es nicht für nötig hielt, sich vor den Angriffen auf den Iran in irgendeiner Form mit den Alliierten abzustimmen. Erst meldete sich Trump auf Truth Social dementsprechend zu Wort, dann auch nochmal vor Journalistinnen und Journalisten, wo er übrigens insbesondere Deutschland ins Visier nahm.
When I heard the head of Germany say, this is not our war about Iran, I said, well, Ukraine's not our war, we helped, but Ukraine's not our war. I thought it was a very inappropriate statement to make, but he made it, you can't erase it. But he felt that way. I said, well, you know, Ukraine's not our war.
Trump meint vermutlich Kanzler Merz, wenn er vom Head of Germany spricht. Den habe er sagen hören, dies ist nicht unser Krieg. Da habe ich gesagt, so Trump, nun, die Ukraine ist dafür nicht unser Krieg. Das sei eine sehr unpassende Bemerkung aus Deutschland gewesen. Was das jetzt alles langfristig für Folgen hat für die NATO, ist noch etwas unabsehbar. Jedenfalls hat sich das Trump-Team nun die beste Entschuldigung dafür gebastelt, bei nächster Gelegenheit den Europäern nicht zu Hilfe zu kommen. Einzige Unwägbarkeit, mit der etwa ein Wladimir Putin umgehen muss, man weiß es eben nicht so genau, wie sich die USA im Ernstfall verhalten würden. In jedem Fall ein weiterer zarter Hinweis an die Europäer, sich schnell militärisch auf eigene Füße zu stellen. Eine Anmerkung dazu noch, natürlich ist dieser Krieg in der Ukraine auch der Krieg der USA oder müsste es zumindest sein, denn die Amerikaner hatten 1994 das Budapester Memorandum unterzeichnet, das der Ukraine Sicherheitsgarantien gab, die Amerika damals zusagte. Im Gegenzug, das wissen wir, hatte die Ukraine damals auf ihre Atomwaffen verzichtet.
Danke für diese historische Einordnung und diesen Überblick, Kai. Kommen wir zum Schwerpunkt dieser Folge. Wir wissen aus vielen Hörerzuschriften und auch von Podiumsdiskussionen, wie viele Menschen der Krieg in Europa, der Krieg im Nahen Osten, die dauernden Debatten um Aufrüstung und immer neue Waffenlieferungen Angst und Sorge bereiten. Auch die Kirchen suchen Antworten auf die Frage, welche Haltung haben wir Christen zum Krieg? Darüber spreche ich jetzt mit Friedrich Kramer, dem Landesbischof der Evangelischen Kirche für Mitteldeutschland. Er ist auch Friedensbeauftragter der EKD. Willkommen bei Streitkräfte und Strategien, Herr Landesbischof Friedrich Kramer.
Ich grüße herzlich. Frieden sei mit Ihnen.
Ja, das ist unser Stichwort. Frieden sei mit Ihnen. Wir erleben in diesen Zeiten zunehmend Kriege und Gewalt, Bedrohungen und den Bruch des Völkerrechts. Die Welt ist mächtig in Unordnung. Wie geht es bei all dem eigentlich der Friedensbewegung in Deutschland?
Die Friedensbewegung ist ja immer schon eine sehr diverse und bunte und vielfältige Gruppierung gewesen, die es so als feste Organisation ja nicht gibt. Aber es gibt sehr viele Teile davon und es ist in den Menschen, die friedensbewegt sind, sind diese Bilder, die Fragen, die jetzt auftauchen, diese ganzen immer wieder neuen Erschütterungen, natürlich bleiben die nicht folgenlos. Und zum einen, glaube ich, durch den Ukraine-Krieg gab es innerhalb der Friedensbewegung auch neue Auseinandersetzungen. Ist man für Waffenlieferungen, weil ein Land überfallen wird oder nicht? Und da gab es sozusagen heftige Auseinandersetzungen innerhalb der Bewegung auch und sehr unterschiedliche Positionierungen. Die ist ja eben nicht einheitlich. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir alle merken, wir brauchen genau diesen Blick. Wir brauchen den Blick auf den Frieden. Wir können nicht sagen, Krieg ist jetzt normal, jetzt rüsten wir auf und geben alles Geld für Rüstung aus und setzen bloß noch auf militärische Stärke. Das führt in die Irre. Und wir müssen die Erfahrungen, die wir haben, weitergeben. Das ist, glaube ich, eine große Aufgabe für die Friedensbewegung. Denn es gibt jetzt junge Generationen, die jungen Männer, die werden jetzt angeschrieben, werden gefragt, wollt ihr die Wehrpflicht ausüben, also die im Bund sein, ist ja alles freiwillig noch. Und gleichzeitig wird das, glaube ich, innerhalb dieser Generation zu Debatten führen. Und da ist es, glaube ich, eine große Aufgabe für die Friedensbewegung, einen Transfer hinzubekommen von den Friedensbewegten der 80er, 90er, 2000er Jahre hin zu den jungen Friedensbewegten, die jetzt mit den Fragen die nicht. Wie verhalte ich mich zu diesen ganzen Fragen? Was ist eigentlich mein Gewissen dazu beschäftigen werden?
All das besprechen wir gleich in Ruhe und ausführlich. Sie haben wiederholt beklagt, wer sich heutzutage für Frieden und Abrüstung ausspreche, der werde belächelt oder gar verspottet. Haben Sie Beispiele? Bekommen Sie böse Briefe oder Mails mit Schmähungen aufgrund Ihrer Äußerungen?
Das war in der Situation, als ich mich dezidiert gegen Waffenlieferung in die Ukraine geäußert habe, war das so. Da wurde vom Ponyhof und vom Lumpenpazifisten und sonst was wurde man da beschimpft. Das war aber, da war ich ja nicht der Einzige, das war die allgemeine Debatte. Es zeigt sich jetzt, dass in vielen dieser Debatten eine größere Nüchternheit eingekehrt ist. Die Waffenlieferbefürworter müssen jetzt ja auch erklären, ob es und wie es denn was genützt hat. Und wir fallen immer ganz schnell in die Entweder-Oder, also nach dem Motto, wer keine Waffen liefert, der gibt die Ukraine völlig preis. Oder wer Waffen liefert, sagen manche dann, ist sozusagen Kriegstreiber. Ich halte beide Positionen für falsch. Es liegt eben dazwischen. Und man muss sehr differenziert die Dinge anschauen. Aber wir sehen, dass die Gewalt nicht zu dem geführt hat und auch die Waffen, was man wollte. Die Ukraine ist nicht befreit. Es gibt täglich tote Menschen. Der Konflikt ist eskaliert. Sieht schlecht aus. Also auch, weil die USA ein ganz unsicherer Faktor geworden sind. Also es sind ganz viele Fragen und das ist sehr bedrückend. Und insofern braucht es da auf jeden Fall als allererstes Mitgefühl mit den Opfern und mit denen, die da täglich in diesen wahnsinnigen Kriegen umkommen. Die Zahlen haben sich ja wahnsinnig vergrößert, verdreifacht, verdoppelt, was tote Kinder und Frauen anbelangt in den letzten 2 Jahren. Das kann man in Friedensgutachten nachlesen. Und von daher, finde ich, muss man aufhören, sich da zu beschimpfen oder wirklich Wege suchen. Und der Pazifismus hat ja eine Grundhaltung. Er sagt, es muss am Ende um den Frieden gehen. Und da würden eigentlich alle sagen, das wollen wir alle. Aber sozusagen ein Pazifismus, der auch reflektiert, fragt ja nochmal nach, ist denn der Weg, allein auf Waffen zu setzen, hilfreich? Und wir müssen sagen, wenn wir ganz nüchtern gucken, was sind denn die Erfolge? Auch jetzt, wenn wir den Iran-Krieg angucken. Was kann man damit durchsetzen? Wird man eine Bedrohung wirklich nachhaltig beseitigen? Nein. Und insofern wird es nur eine gemeinsame Sicherheit geben können. Das hat man in den 70er Jahren entdeckt mit der KSZE, die ja gerade auch Geburtstag hatte, Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, dass man weiß, also letztlich wird es nur gemeinsame Sicherheit geben. Und dass das gerade schwierig ist und sich keiner vorstellen kann, d'accord, klar, müssen wir reden. Aber man darf diese Perspektive nicht verlieren.
Gemeinsame Sicherheit mit Russland, da reden wir auch gleich noch drüber. Sie haben ein paar Begriffe jetzt schon genannt. Ich will noch einmal zurück zum gesellschaftlichen Klima. Sie fordern ja, man müsse auch in der Unzeit von Gottes Frieden reden. Jetzt brauche es diese Stimmen und diesen Mut. An wen richten sich denn diese Appelle eigentlich? An die politisch Verantwortlichen?
Also als Landesbischof bin ich als erstes mal sozusagen als das Gesicht unserer Landeskirche und damit auch Orientierung gebend für unsere Mitglieder. Und als Friedensbeauftragter der EKD soll ich auch dieses Gespräch über den Frieden aus christlicher Perspektive befeuern. Das ist, glaube ich, in guter Weise auch mit der neuen Denkschrift gelungen. Da kann man heftig drüber streiten, ob die gut ist oder nicht und wohin sie tendiert. Aber auf jeden Fall ist das Gespräch bei uns in den Gemeinden, ich merke das an ganz vielen Stellen, in Gang gekommen. Zum einen über diese Frage, wie deuten wir das jetzt, wo stehen wir? Zum anderen aber auch aufgrund der neuen Herausforderungen eben mit der Wehrpflicht und der Frage, wie groß müssen die Streitkräfte in Deutschland werden? Wie kommen wir dahin und diese ganzen Punkte? Und mein Appell ist an die Politik natürlich auch ganz klar, nicht das zu verengen. Und das tut auch die Friedensdenkschrift zum Beispiel, macht deutlich, man muss immer Wege des Dialogs, der zivilen Konfliktbearbeitung, andere Wege immer mitdenken und überlegen. Und es ist ja erstaunlich, wie viele Milliarden wir bereit sind, jetzt für militärische Verteidigung auszugeben, aber für zivile Verteidigung haben wir bisher noch keinen richtigen Plan. Wie demonstrieren wir, wie hängen wir Plakate, wie verstecken wir Dinge, die, wenn wir, falls wir besetzt werden, der nicht finden soll, ohne Gewalt. Da gibt es ganz viele Optionen, da kann man ganz viel üben. Und das spielt überhaupt gar keine Rolle. Man ist völlig militärisch fixiert.
Im vergangenen Jahr hat die EKD-Friedensdenkschrift mit dem Titel Welt in Unordnung, gerechter Friede im Blick ja für Kontroversen gesorgt. Darin heißt es, die EKD halte an ihren friedensethischen Grundüberzeugungen und der Vision eines gerechten Friedens fest, ohne die Realität von Gewalt und Bedrohung zu leugnen. Neuorientierung wurde das genannt. Sie waren nicht glücklich mit einigen Positionen. Was stört Sie eigentlich?
Na, erstmal, das ist eine Frage. Wer kann in diesen Zeiten glücklich sein angesichts der Situation, die wir haben? Das ist ja etwas, was das Herz schwer macht, uns allen schwer macht und uns unruhig macht. Ja, ich erlebe oft auch, dass Leute sagen, ich gucke keine Nachrichten mehr, ich halte das nicht mehr aus. Ja, aber wir müssen uns dem stellen. Insofern ist das, glaube ich, keine Frage von Glück oder Unglück, sondern dass man nüchtern ist. Und ich bin sehr zufrieden mit dem Konsultationsprozess, den es vorgegeben hat, an dem ich auch beteiligt war, weil wir da sehr viele Stimmen gehört haben. Und dieser Text, der jetzt entstanden ist, der trägt sehr die Handschrift eines, man würde sagen, könnte Neorealismus sagen oder sowas, also eine sehr nüchterne Handschrift, der die Gewaltsituation jetzt ernst nimmt und eben auch Optionen abwägt. Und ich glaube, dass das diskussionswürdig ist. Und das Schöne bei uns Protestanten ist ja, das ist kein Dogma und kein, irgendwie ist jetzt nicht die kirchenamtliche Verlautbarung, die jetzt zu glauben ist, sondern das ist ein Gesprächsangebot, das ist ein Doppelpunkt. Man soll darüber diskutieren. Und genau das kann man gut, weil da viele Punkte sind, die Leute aufregen, anregen, ins Gespräch bringen. Und das finde ich daran sehr sinnvoll. Ich habe sie nicht mitgeschrieben und ich glaube, das wäre auch anders, aber ich hätte es auch gar nicht gekonnt, mitzuschreiben, zeitlich. Insofern ist das einfach ein Text, der jetzt da ist, über den man gut reden kann. Und ich finde wichtig, dass man sich nicht von dem Mehltau der militärischen Anpassung, den das natürlich auch atmet, weil das gerade die Thematik ist, ja, sozusagen völlig überziehen lässt, sondern fröhlich, was die Schrift hier auch sagt, es braucht pazifistische Initiative, es braucht auch einen Glauben daran, dass der Friede Gottes kommen kann und dass wir den nicht nur in der Zukunft erwarten, sondern jetzt auch schon leben. Da mache ich mich für stark.
Aber wenn ich Ihre früheren Äußerungen richtig verstehe, dann hätten Sie sich ein kategorisches Nein zu Atomwaffen und auch zu Gegengewalt gewünscht, oder ist das falsch?
Also ein kategorisches Ja zur zivilen Konfliktbearbeitung und zur Gewaltfreiheit enthält der Text. Aber er sagt ihm, es gibt auch rechtserhaltende Gewalt und die spielt heute eine größere Rolle. Und das wird eben ausbuchstabiert, deswegen hat das auch ein schweres Gewicht. Und er macht am Ende, also an einem der Punkte, an einem vierten Punkt mit der Atomfrage eben, sagt ganz klar, Atomwaffen sind ethisch nicht verantwortbar, weder zu besitzen, noch damit zu drohen, noch einzusetzen. Aber es könnte politisch nicht verantwortlich sein, auf diesen Schutz zu verzichten. Und das halte ich für eine Kurve, die ich nicht mitgegangen werde. Ich habe auch gegen die heftig diskutiert, habe auch dafür geworben, im Redaktionsteam das nicht so zu machen. Aber man hat sich anders entschieden. Und ich finde, wir erleben ja heute oft in der Demokratie, dass man sagt, wenn du nicht das übernimmst, was ich dir gesagt habe, hast du mir nicht zugehört. Das würde ich nicht sagen. Hier sind viele Dinge aufgenommen und auch miteinander beredet worden. Aber das hat die Mehrheit im Redaktionsteam hat das dann so entschieden. Und das ist weiter diskussionswürdig und ich bleibe auch bei meinem klaren Nein ohne jedes Ja zur atomaren Abschreckung.
Kommen wir zu Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Sie haben Putin einen unerträglichen Diktator genannt, aber wie Sie eingangs erwähnt haben, Sie halten Waffenlieferungen an die Ukraine für einen großen Fehler. Inwiefern?
Ich würde es nicht generell sagen, ich habe es auf die deutsche Situation bezogen, weil ich finde, dass wir als Deutschland da nochmal eine besondere Verantwortung haben. Wir haben einen 2+4-Vertrag unterschrieben, in dem wir uns verpflichtet haben, den Völkern der Sowjetunion nie wieder Leid zuzufügen. Und Es ist richtig, dass der Angriffskrieg völkerrechtswidrig und völlig brutal ist. Da sind wir uns völlig einig. Das ist gar nicht der Punkt. Aber die Frage ist, auch die Russen sind Teil dieser Nachfolgevölker, wo wir uns verpflichtet haben. Und ich finde, da gibt es auch eine deutsche Verantwortung. Es gibt 27 Millionen tote Sowjetbürger infolge des Zweiten Weltkriegs, mit größtem Teil durch Deutschland ermordet. Ich meine, es sind auch viele im Stalinismus von hinten erschossen worden und so. Da gibt es dann ganz viele düstere Kapitel, die an ja auch manchmal an das erinnern, was gerade in Russland passiert. Aber da gibt es eine Verpflichtung. Und wir können die nicht einfach beiseite schieben, weil ich das für schwierig halte. Zum Zweiten bin ich generell skeptisch, was Waffenlieferungen und das Vertrauen darauf, dass Waffen Probleme lösen können, betrifft. An vielen Stellen kann man zeigen, zum Beispiel gibt es eine sehr gute Untersuchung, die zeigt, da wurden weltweit Konflikte untersucht, dass Konflikte, die zivil beigelegt wurden, viel nachhaltiger befriedet sind, als welche, die militärisch beendet werden. Weil das ein ganz langer Prozess ist, überhaupt dann wieder auf dem Weg des Friedens, auf Versöhnung, Beendung der Feindschaft zu kommen. Und insofern sind Waffenlieferungen ja immer auch eine Befeuerung. Das heißt, man gießt Öl ins Feuer und das sehen wir in der Ukraine ja auch. Und die Ukraine hätte aus eigener Kraft diese Waffen nie aufbringen können. Und das, ich bin nicht dafür, dass sie aufgegeben hätte, aber es hätte vielleicht andere Art von Verhandlungen gegeben. Man hätte sich schneller geeinigt auf etwas, was vielleicht am Ende trotzdem so kommt, wie es jetzt kommt. Und der Traum, mit den Waffenlieferungen die Ukraine zu befreien, ist ja nicht eingetreten. Und dazu kommt, dass man in der ganzen Rhetorik Dinge immer versprochen hat, die man gar nicht in der Lage ist zu halten. Europa ist bis heute nicht in der Lage, eine Kriegsproduktion von Waffen so aufzulegen, wie sie dort benötigt wird. Zumal wir auch eigene Aufrüstungsprogramme jetzt für unseren eigenen Schutz und den eigenen Szenarien gerade entwickeln, sodass das alles zusammengesehen etwas ist, was nicht bis ins Letzte genug durchdacht ist.
Und wir brennen Nachfragen auf die Nägel, wenn ich ganz kurz eingreifen darf. Eine Nachfrage ist, Sie haben gerade gesagt, Deutschland sei sozusagen auch aufgrund seiner historischen Schuld moralisch verpflichtet, Russland kein Leid anzutun und haben auf den Vertrag hingewiesen. Gilt dieses Schutzversprechen nicht auch für das ukrainische Volk?
Genau, das gilt. Wir tun dem ukrainischen Volk ja kein Leid an, das werden wir auch nicht. Allerdings muss man fairerweise sagen, dass wir noch Jahre davor massenhaft Waffen an Russland auch geliefert haben, inklusive Ausbildung. Also das ist auch ambivalent, wenn man sich die Rüstungsströme anguckt. Und insofern gilt das ganz klar, aber wenn Sie sich in einem Konflikt sozusagen positionieren, was wir getan haben, dann sind wir aus dieser Verpflichtung ausgetreten. Und ich finde das kompliziert und bin da eben skeptisch. Ich merke aber, dass dieses historische Argument aufgrund dieser eindeutigen, und das ist ja auch völlig eindeutig, da überfällt ein großes Land ein kleines, das ist David gegen Goliath. Ich meine, da sind die Herzen sofort auf der Seite, das ist doch klar. Aber der Trugschluss mit Waffen, das irgendwie gegen Russland auch zeitnah zu beenden, das war immer schon nicht realistisch. Das haben auch alle Militärs gesagt. Also ich bin da ja kein Fachmann, aber was ich da gelesen und gehört habe, sprach nicht dafür, dass das irgendwie schnell funktioniert. Und wir wissen aus der Kriegs- und Konfliktforschung, je länger ein Krieg geht, umso schwerer ist er zu beenden. Und weil sie irgendwann so einen hohen Blutzoll bezahlt haben, dass sie auch nicht aufhören können, das ist ja auch für die Ukraine ein Riesenproblem. Kann sie auf Land verzichten? Geht das überhaupt? Führt das zur völligen Zerstörung der Ukraine und so weiter? Das sind ja alles Fragen, die wirklich extrem kompliziert sind.
Das haben mir auch Ukrainerinnen und Ukrainer erzählt. Ich war gerade dort nochmal zum 4. Jahrestag der Vollinversion. Und die Ukrainerinnen und Ukrainer leiden, keine Frage. Aber sie haben auch gesagt, ohne die Waffenlieferungen aus dem Westen, auch aus Deutschland, wären wir ein Vasallenstaat Russlands längst. Es würde die Ukraine und die ukrainische Tradition und Identität nicht mehr geben. Was sagen Sie dazu?
Das verstehe ich total und da haben Sie aus Ihrer Perspektive auch vollkommen recht. Das bestreite ich auch gar nicht. Ich halte es übrigens auch für nicht falsch. Also sagen wir so, ich halte es für christlich verantwortbar, Waffen auch zu liefern, weil das ja im Schutz des Nächsten auch ist. Bloß ich möchte gern darauf aufmerksam machen, dass in dieser Debatte waren wir ja fast schon Teil der Ukraine gefühlt. Und ich glaube, dass es zur Friedensförderung immer eine Distanz braucht. Und als Angegriffener ist das völlig klar, dass sie sich verteidigen und dass sie alles tun müssen dafür. Aber es gibt auch eine große Kriegsmüdigkeit. Es gibt eine relativ brutale Rekrutierung von Soldaten. Also es ist auch an vielen Stellen wirklich kompliziert. Und ich weiß gar nicht, wie Abstimmungen jetzt in der Ukraine ausgehen würden. Das ist übrigens eine spannende Frage. Wie macht man das in einem demokratischen Land, wenn man einen Krieg beenden will und vor Verhandlungsfragen steht, die sehr unangenehm sind? Stimmt man sowas ab im Volksentscheid? Das finde ich eine spannende Frage, weil das würde nämlich ermöglichen, auch mal zu hören, wie ist jetzt eigentlich die Gesamtlage, weil wir im Krieg natürlich immer in einer ideologisch aufgeheizten Situation sind, wo man Verteidigungsfähigkeit, Kampfbereitschaft und so alles das fördern muss. Was immer auch für die Frage, wie sieht die reale Situation, die reale Einschätzung in der Gesamtbevölkerung aus, immer kompliziert ist. Aber was Sie sagen, teile ich voll und ich verstehe das auch. Wer bin ich, dass ich hier aus Deutschland im Ukrainer sage, das geht gar nicht, da habe ich vollen Respekt. Ja, und trotzdem, ich weiß ja auch, wir sind ja inzwischen, wenn die USA aussteigen, der größte Waffenlieferer. Wir sind also extrem wichtig für das Ganze. Wir sehen aber auch, dass Europa nicht geschlossen dazu steht. Alle sagen, ja, ja, toll. Aber ich meine, die Türken und die Griechen, die haben ganz viele Leopard-Panzer, können jeder 200 abgeben. Aber machen sie nicht.
Sie haben gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe, am Anfang unseres Gespräches, Sicherheit in Europa könne nicht gegen Russland gewonnen werden. So haben Sie es gemeint, glaube ich. Können Sie das nochmal begründen, wie Sie das sehen?
Ja, ich glaube, wir müssen zweihändig immer vorgehen. Das eine ist, man muss real einschätzen, dass zurzeit die russische Regierung, einschließlich auch der dahinterstehenden Kräfte, sehr aggressiv unterwegs sind und auch eine reale Bedrohung darstellen. Das kann man nicht kleinreden. Insofern braucht es eine Vorbereitung auch in der NATO auf Verteidigung. Das ist, glaube ich, völlig unstrittig. Das ist auch bei vielen Friedensbewegten und Pazifisten unstrittig. Aber man darf das nicht auf so eine Perspektive verengen. Und wir erleben gerade, dass man sagt, es wird gefährlich. 2029 wird Russland in der Lage sein, die NATO anzugreifen. Und zwar nicht nur im Baltikum ein bisschen Stress zu machen, in Narva oder so, sondern richtig massiv vorzugehen. Und diese Fähigkeit, die dann vielleicht da ist, heißt ja auch nicht, dass es passiert. Aber deswegen auf diese Fähigkeit muss man sich vorbereiten. Plötzlich gibt es einen Tunnelblick, der darauf geht, statt zu fragen, wie können wir denn bis 2029 die Gespräche verstärken, Rüstungskontrollen stärker aufsetzen. Denn es gibt ja vieles. Man hat wechselseitig Truppenbesuche gehabt. Es gibt ja ganz viele Dinge, die man immer auch hatte, die zum Teil auch noch laufen und die man auch verstärken könnte, um deutlich zu machen, guck mal, wir sind fähig, wir können uns verteidigen, lass das bleiben, aber wie können wir Wege zur gemeinsamen Sicherheit finden? Und man muss beides tun. Und ich weiß, dass es auch zum Teil geschieht, aber auch für die gesellschaftliche Debatte ist das wichtig, dass wir uns nicht nur auf eine reine Verteidigungs- und Kriegsfähigkeit, wie der Verteidigungsminister gesagt hat, sondern eben auf eine Friedensfähigkeit auch einstellen. Wir brauchen beides.
Ja, das höre ich bei Podiumsdiskussionen auch oft und den Satz, man solle mit diplomatischen Mitteln einen Frieden herbeiführen, also mehr verhandeln. Sehen Sie denn Wladimir Putin als wirklich verhandlungsbereit an?
Nein, zurzeit überhaupt nicht. Er hat auch keinen Grund. Seine Truppen gehen langsam mit hohen Verlusten Stück für Stück vorwärts. Er hat ein klares Ziel, er will die 4 Oblaste erobern, die er ja zu Russland erklärt hat mit der Duma. Das ist übrigens der eigentliche, finde ich, brachiale Rechtsbruch, weil in der russischen Perspektive diese 4 Oblaste jetzt schon zu Russland gehören. Also Russland sich im Verteidigungsmodus wähnt. Und das ist natürlich Irrsinn, also da sind wir uns sofort einig, aber das muss man als Perspektive der russischen Seite realisieren. Und ich gehe davon aus, dass wenn er diese erobert hat, wird er die Kampfhandlung einstellen. Und weil die Verluste zu hoch sind und dass auch auf Dauer die wirtschaftlichen Folgen der Sanktionen etc. auch Russland nicht gut tun und auch in die Enge treiben. Was machen wir dann? Sagen wir nein, dann liefern wir weiter Waffen, weil es muss weiter vorangehen, die Oblaste müssen befreit werden, das ist völkerrechtswidrig, das ist alles korrekt, aber ist das hilfreich? Oder sagt man, lasst uns, ehe das in 1, 2, 3 Jahren passiert ist, lieber jetzt verhandeln und gucken, wie man aus dieser Nummer rauskommt. Und ich meine, es gibt Gespräche, der amerikanische Präsident hat aber wie immer seine Lust schon wieder verloren an diesem Thema, springt zum nächsten, erst macht er Friedensverhandlungen, dann beginnt er Kriege. Ich glaube, es sind jetzt 8 Angriffe, die er befohlen hat. Es ist also auch irre, was wir gerade erleben. Aber ich finde, Europa müsste stärker auf Indien und China zugehen. Das hat auch, finde ich, der Kanzler sehr gut gemacht, da auch gleich hinzufahren und da eine Kraft entwickeln, das Stück für Stück voranzubringen. Es ist kompliziert, habe ich ja gesagt. Ich meine, man hat nach dem 30-jährigen Krieg 5 Jahre gebraucht, um überhaupt wieder in Verhandlungen zu kommen und miteinander auf den Weg zu kommen. Und ich glaube, dass die Verhandlungen ja immer begonnen haben und es jetzt zum Teil auch Verhandlungsführer russischerseits da waren, die durchaus auch so waren, dass man gemerkt hat, es wird ja wirklich real verhandelt. Insofern ist Putin nicht ernsthaft interessiert, aber er ist durch internationalen Druck dazu zu bringen, zumindest in Gespräche zu treten. Denn Verhandlungen haben ja immer stattgefunden, Gefangenenaustausch, Getreideabkommen. Also dass hier man gar nicht verhandeln könnte, das ist auch so eine kriegslogische Behauptung, die nicht stimmt.
Nein, kleine Schritte gab es. Das haben wir hier auch berichtet. Ich will auf Deutschland gucken. Sie haben sich gestört, wie viele, an dem Begriff Kriegstüchtigkeit und reden davon, es reiche, wenn man verteidigungsbereit sei. Und Sie haben die Bundeswehr mal als großen Segen bezeichnet. Das hat mich überrascht. Wie meinten Sie das?
Na, wir haben in der Bundeswehr eine Struktur, die weltweit, glaube ich, ihresgleichen sucht. Wir haben einen Bürger in Uniform, wo jeder Soldat eine ethische Verpflichtung der Selbstüberprüfung hat dessen, was er da tut. Das heißt, wir haben keine Kriegerarmee, die um jeden Preis den Feind vernichtet, und da gibt es eben auch Kollateralschäden, wie sie im Kriegen immer passieren, sondern wir haben eine auf einem hohen ethischen Niveau ausgebildete Armee. Und das gibt es so wenig. Und deswegen, ich meine, es gibt ja bei uns auch in der pazifistischen Bewegung sehr starke antimilitaristische Kräfte, die einfach sagen, Militär generell ist von übel und verweisen dann, was ich was, auf die Sahelzone, auf Sudan und so, wo eben einfach zwei Kriegsherren das ganze Land in Schutt und Asche legen und Millionen Menschen verhungern. Das ist so, und in vielen Ländern der Welt spielt das Militär auch eine desaströse Rolle, aber da haben wir in Deutschland aufgrund der Erfahrung der zwei Weltkriege eine Situation, die es zu bewahren gilt und weiterzuentwickeln gilt. Das ist ein großer Segen. Wir gehören zu den Ländern, in denen man sich nicht fürchten muss, dass die Bundeswehr die Demokratie abschafft, was in vielen Ländern der Welt ja immer auch passiert ist durch Putsche.
Würden Sie jungen Männern raten, den Wehrdienst anzutreten?
Ich würde jungen Männern raten, ihr Gewissen zu entwickeln und zu prüfen und sich Fragen zu stellen. Und dafür arbeiten wir gerade. Wir bauen aus eine Kriegsdienstverweigerungsberatung, die aber ergebnisoffen ist. Und du musst dir als junger Mann ja einfach Fragen beantworten. Bin ich bereit, in meiner Heimat zu verteidigen, auch mit der Waffe in der Hand? Bin ich bereit, auch mein Leben einzusetzen? Kann ich das? Bin ich aber auch bereit, und das muss man sich auch fragen, zu töten? Und das ist eine Frage, die für einen Christen nicht einfach zu beantworten ist. Und insofern sind das, glaube ich, Fragen, wo junge Leute sich denen stellen müssen. Und da stehen wir als Kirche bereit. Wir haben jetzt flächendeckend die Beratungsmodelle aufgebaut. Wir schreiben auch die jungen Leute an und bieten ihnen diese Beratung an. Erstmal auch zu informieren, wie das mit der freiwilligen Geschichte gerade ist, was man da für Wege gehen kann. Und ab wann man auch überhaupt erst Kriegsdienst verweigern kann. Und das ist eine große Aufgabe, die wir da haben. Und insofern würde ich den jungen Leuten immer empfehlen, beschäftigt euch damit. Und habe hohen Respekt, wenn Christen auch sagen, ja, ich gehe ganz bewusst zur Armee und will da auch meinen Dienst leisten, weil ich komme aus der DDR, da gab es keine christlichen Offiziere und Generäle, und habe jetzt in den letzten Jahren Leute erlebt, wo ich mit hohem Respekt auch merke, wie tief die nachdenken, wie die auch die Dinge auch abwägen und wo es keine Haut drauf und kriegslüsterne irgendwie Kriegerei gibt, sondern das sind hochverantwortliche Menschen, und davon brauchen wir viele.
Sie haben also nichts gegen die Bundeswehr, aber Sie sind gegen hohe Rüstungsausgaben, die Sie, glaube ich, auch mal wahnsinnig genannt haben. Trotzdem, wie passt das zusammen? Also die Bundeswehr wird gebraucht, die Bedrohung ist real, aber zu viele Waffen?
Viele Militärs sagen ja auch, wir können das Land schützen, wir wollen auch dafür sorgen, dass es nicht dazu kommt, dass wir kämpfen müssen. Das ist unser erstes und oberstes Ziel in der Landesverteidigung. Also mit militärischen Mitteln kann man zum Beispiel keinen Frieden schaffen. Da braucht es anderes. Ja? Und ich glaube, dass diese relativ fantasielose, einzig auf militärische Setzen in der Perspektive gefährlich ist, auch für unsere Demokratien und für unsere Kultur. Weil wir brauchen Vielfalt, wir brauchen die auch in diesen Fragen. Und ich sage, wir müssen mindestens immer Ambidextrie haben, also zweihändig unterwegs sein. Wie gesagt, es braucht die Verteidigung, es muss auch gemacht werden, aber wir als Gesellschaft müssen sagen, wir wollen keinen Krieg, wir wollen, dass ihr euch für einen Frieden einsetzt, wir wollen auch nicht, dass ihr Milliarden nur in Waffen steckt, sondern ihr müsst das abgewogen tun. Und es gibt da eine spannende Differenz, die ich auch verstehe. Das Militär sagt, wir wollen so stark sein, dass wir jeden Krieg schnell beenden können. Das bedeutet aber auch, dass man so stark ist, dass man den Gegner real bedroht. Und wenn Sie sich mal eine russische Perspektive reinversetzen und sehen auf der anderen Seite eine NATO, die jetzt eine deutsche Panzertruppe nahe an der russischen Grenze stationiert, worüber die Litauer völlig glücklich und dankbar sind, und das Baltikum, und gleichzeitig sehen Sie, wie ein NATO-Mitglied die USA einfach Völkerrecht bricht und angriff, da ist das die Idee, dass wir nicht angreifen werden, wenn wir stärker sind, nicht sonderlich plausibel. Und deswegen plädiere ich für eine Rüstung, die verteidigungsfähig ist. Und das heißt, da geht es eher um die Frage, wie machen wir das in Europa mit dem Abgleichen der Systeme, wie einigt man sich auf Kernsysteme und so weiter, dass das auch funktionieren würde, was zurzeit nicht der Fall ist. Aber da geht es gar nicht darum, massenhaft mehr Waffen zu haben. Und Deutschland muss auch nicht alleine die russischen Truppen abwehren, sondern da gibt es einen europäischen Verbund. Wir sind 500 Millionen Bewohner, das ist viermal so viel wie in der Sowjetunion. Jeder, der rechnen kann, weiß, wenn es zum Angriff kommt, reicht es für die Verteidigung. Aber, und da verstehe ich auch das Militär, die sagen, wenn wir nur auf Verteidigung setzen, dann zahlen wir einen hohen Blutzoll. Den wollen wir nicht bezahlen. Und das verstehe ich. Ja, und da gibt es aber verschiedene Logiken. Und deswegen braucht es eine Verteidigungslogik und eine Friedenslogik, aber eine Kriegslogik, die davon ausgeht, dass man den Gegner auch angreifen und vernichten könnte, die braucht es nicht. Die ist schädlich, weil wir das Geld gar nicht haben. Wenn wir jetzt so viel Geld da reinsetzen in Rüstung, dann gehen wir den wichtigen Fragen des Klimaschutzes, der Bildung, der Digitalisierung, der Schutz der Demokratie, der liberalen Demokratie machen wir nicht. Und dann, wenn das Geld fehlt, wird es Verwerfung geben, massivster Art. Das wird die Populisten nach vorne bringen. Und ich weiß nicht, wer möchte, dass dann, falls es zu einer AfD-Regierung im Bund kommt, irgendwie in 5 oder 10 Jahren, dann plötzlich die stärkste konventionelle Armee in deren Hand ist. Ich möchte das nicht. Und deswegen braucht es ein Augenmaß und braucht auch ein Abwägen der Folgen.
Sie fordern ja noch was anderes. Deutschland solle vorangehen, haben Sie gesagt, etwa in Richtung Beitritt zum Atomwaffenverbotsvertrag. Man müsse die Mächtigen der Welt ins Unrecht setzen, so haben Sie das gemeint. Viele bezweifeln, dass Herr Trump, Herr Putin oder Herr Xi sonderlich beeindruckt sein werden davon.
Es geht um den Atomwaffenverbotsvertrag, ICAN, also die Initiative. Die haben ja junge Leute gestartet und haben erreicht, dass jetzt über 90 Länder diesen Vertrag ratifiziert haben. Und natürlich beeindruckt das nicht die Mächtigen der Welt sofort. Aber wenn Deutschland das tut, tauchen lauter Fragen auf. Und die, finde ich, richtig sind. Denn ich bin fest überzeugt, dass letztlich Atomwaffen schon geächtet sind. Und wir stehen vor der Gefahr eines neuen atomaren Wettrüstens, wenn nicht eine klare Ächtung eintritt. Und das betrifft nicht diese Riesenwaffen, die dann alles zerstören und die Welt unbelebbar machen. Die sind ja nicht einsetzbar und haben ja letztlich auch keinen militärischen Effekt, außer dass sie einen davor schützen, dass man angegriffen wird, wie man das in Nordkorea und bei Russland ja sehen kann. Aber sie verhindern keine konventionellen Kriege, wie man ebenfalls sehen kann. Also sie haben eigentlich die Abschreckungswirkung nicht, die man sich da erhofft. Und das Zweite ist, dass sie hochgefährlich sind zunehmend, weil durch KI und verkürzte Algorithmen etc. ist die Frage, also, und dann auch angesichts der Disput, mit dem wir es gerade zu tun haben, wo man nicht weiß, was die morgen machen, ist es immer gefährlicher, überhaupt solche Waffen zu besitzen. Mhm. Und das Dritte ist, dass es eine neue Form von Waffen geben wird, nämlich stärker taktische Atomwaffen, also viel kleinere Waffen, die man auch sozusagen im Kampf einsetzen kann, wo es dann kleine verstrahlte Gebiete, eine Stadt oder so gibt. Da gibt es auch ganz viel Überlegung und deswegen braucht es dringend eine Ächtung. Und es braucht starke Mittelstaaten wie Deutschland, die dem zustimmen. Und das ist politisch gerade nicht durchsetzbar, das weiß ich. Aber es braucht eine klare Stimme, die sagt, wir wollen das. Und in der Schweiz ist das gerade gelaufen, inklusive Volksentscheid, weil das die Regierung da nicht umsetzen wollte. Und das macht diejenigen, die für Atomwaffen, Aufrüstung etc. sind, schon sehr unruhig, wenn Deutschland das tun würde. Und es würde letztlich nur etwas bestätigen, was schon der Fakt ist. Wir haben keine Atomwaffen und wir wollen sie auch nicht.
Ich will am Ende unseres Gesprächs nochmal auf die Rolle der Kirche zurückkommen. Es gibt ja angesichts der Bedrohung einen Operationsplan Deutschland, also ein Strategiepapier der Bundeswehr, das die Landes- und Bündnisverteidigung im Ernstfall regelt. Der evangelische Militärbischof Fellenberg plant, einen geistlichen Operationsplan für Deutschland auszuarbeiten. Was halten Sie davon?
Ja, der Bruder Fellenberg neigt manchmal zu markanten Sprüchen und Texten. Diesen Text gibt es nicht. Es gibt keinen geistlichen Operationsplan. Es gibt einen Rahmenplan, einen ökumenischen Rahmenplan, der ist auch schon erarbeitet, der nochmal einfach überlegt, wir haben ja Bereiche in der Kirche, wo wir organisch in der Notfallseelsorge zum Beispiel, in der Polizeiseelsorge etc. ja mit staatlichen Stellen auch zusammenarbeiten und dann Teil dieser Bündnisverteidigung Organe einfach sein werden, wenn es dazu kommt. Und es gibt darüber hinaus eben Überlegungen, wie, dass die staatlichen Stellen auch Ansprechpartner haben, wenn es darum geht, was ich was, Räume für Lazarette zu haben. Oder wir haben ja auch Rüstzeitheime oder wir haben auch Kirchen und große Gebäude und so. Und dass es da einfach für so einen Fall dann auch eine Ansprechstruktur gibt. Das ist relativ, ich würde das runterhängen. Es wird bei uns sehr schnell dann diskutiert, auch als Thema, und dass sich die Kirche an sozusagen Kriegsvorbereitung mental beteiligt. Das tun wir nicht, sondern wir werden es auch innerhalb der Konferenz nochmal auch diskutiert, weil wir stärker das auch für einen Katastrophenfall eigentlich haben wollten, bei Ahrtal oder auch Elbehochwasser und so. Es ist sehr gut, wenn man da einfach abgestimmte Ketten hat, wo auch unsere Seelsorger und unsere Mitarbeitenden da auch helfen und mit unterstützen können. Und in diesem Sinne wird das gerade entwickelt, da wird es Mitte des Jahres dann auch schon erste Überlegungen geben. Ja, und man muss sich klar machen, dass das für die ganzen Kommunen und für alle gerade ein Riesenthema ist. Nicht umsonst sind viele Brücken jetzt gesperrt, weil es eben klar ist, die Aufgabe, die Deutschland hat im Verteidigungsfall und Bündnisfall, ist ja Drehscheibe zu sein.
Transitland.
Das heißt, da geht es darum, genau 800.000 NATO-Soldaten irgendwie durchzubringen und Verwundete zurückzubringen und all diese Punkte. Und das ist ein Szenario, da müssen sich auch die Militärs mit beschäftigen. Das ist auch richtig, da muss sich die Zivilgesellschaft auch drauf einstellen in gewissen Weisen. Und das ist in Deutschland, glaube ich, relativ schwierig, weil wir so eine starke Friedensbewegung und auch in der Bevölkerung so ein starkes Bewusstsein dafür haben, dass wir keinen Krieg wollen. Das ist in anderen Ländern völlig anders, wenn sie nach Schweden, nach Finnland gucken, da sind diese Themen längst durch klar und so. Und das, ja, das wird Auseinandersetzungen geben und ich finde, die braucht es auch und da braucht es viel Streit und Diskussion, auch um die Politik daran immer wieder zu erinnern, eure Aufgabe ist, für den Frieden zu sorgen und alles dafür zu tun, dass es friedlich bleibt.
Jetzt haben wir bald Ostern. Erwarten Sie, dass angesichts all der Kriege und all der Gewalt die Ostermärsche wieder mehr Zulauf erleben, dass Zehntausende auf die Straße gehen wie früher?
Das ist eine gute Frage. Das ist ein klassisches Format. Und was ich vorhin am Anfang gesagt habe, die Frage, wie gelingt es, das auch in generationsmäßig weiterzureichen und zu übertragen, das wird eine Aufgabe sein. Und die Ostermärsche hat es immer gegeben. Es gibt tapfere Leute, die jedes Jahr gehen. Sie sind sehr ambivalent. Also dürfen da Palästinenser fahren, Israel fahren? Wie macht man das? Also all diese Fragen, die sie dann immer automatisch haben. Wie ist es mit der Ukraine? Ich war letztens in Stuttgart beim Ostermarsch dabei. Da gab es eine Gegendemonstration von Ukrainern. Also da merkt man, wie umstritten diese Themen sind und wie differenziert man dann die Debatte muss. Und insofern finde ich toll, dass diese Ostermarsche stattfindet. Und wie gesagt, die Friedensbewegung ist kein einheitliche, sondern hat ganz breites Spektrum. Und das auch nicht den Populisten zu überlassen, sondern einfach auch mit hinzugehen und auch da in die Diskussion, in den Streit zu treten, wo schräge Positionen vertreten werden. Das ist Aufgabe und gute Aufgabe auch von friedensbewegten Menschen. Und das nicht im Sinne des Kampfmodus, wir kämpfen um den Frieden, sondern wirklich sanftmütig da auch ins Gespräch zu gehen und zu schauen, wie können wir die Stimme derer verstärken, die Frieden wollen? Und die Stimme ist groß, die ist stark in unserer Gesellschaft und die ist ein Riesenschatz.
Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und dass Sie Ihre Einschätzung mit uns geteilt haben. Vielen Dank, Herr Landesbischof Kramer.
Ich danke Ihnen auch herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen eine gute Karwoche und wenn Ostern kommt, frohe Ostern.
Und das war's für heute mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Kai Küstner
und Stefan Niemann.
Es gibt Recherchen, die uns nicht mehr loslassen und Geschichten, die uns tief berühren. Bei 11KM, der Tagesschau-Podcast, seid ihr mittendrin. Von Montag bis Freitag hört ihr eine neue Folge. Wir tauchen ab zu den zentralen Hintergründen aktueller Nachrichten und spannenden Stories. Gemeinsam mit Journalistinnen und Journalisten der ARD. Bewegende Geschichten, aktuelle Themen und investigative Recherchen. Das ist 11KM, der Tagesschau-Podcast. Zu Hause sind wir in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt.